Gebracht. Über das haben wir letzte Woche schon was gehört. Ich hatte in der Einleitung, als der Jewgeni Iwanow da war, du hattest das nicht mitbekommen, Peter. Ne? Du warst letzte Woche, glaube ich, nicht da. Ne? Du warst da? Du warst du vorletzte Woche nicht da? Irgendwie. Ah, nee, du warst mit der Nora da, genau. Richtig, da warst du vorletzte Woche, warst du nicht da. Alles gut. Ja, und ich hatte in der Einleitung zu dem, was uns der Jewgeni so in der Predigt gesagt hatte, so diesen Blick auf das Passafest und wie das so mit jüdischen Augen gesehen wird und welche Bestandteile dabei sind und welche Bedeutung die haben, das fand ich ganz interessant. Und ich hatte so auf dem Herzen, dieses höchste Gebot zur Einleitung zu nehmen, dieses Schma Israel, so heißt es, höre Israel. Das ist, wie ich mich habe dann belehren lassen, kein Gebet, sondern der Jewgeni sagte, das ist eine Proklamation, die die gläubigen Juden zweimal am Tag aussprechen, morgens und abends. Immer wieder, wenn sie dann treu sind da drin, sagen die das in den Raum, wenn jemand zuhört, der hört es, die hören es selber auch, sie sagen sich das selber auch. Auch, und ich denke, diese Worte entfalten auch eine Wirkung in ihren Herzen. Höre Israel. Und dieses Wort ist mir noch so nachgegangen. Ich habe gebetet, worüber soll ich heute predigen? Und das war so präsent und dann habe ich mich damit noch so ein bisschen befasst. Und das ist also meine Botschaft heute. Ich versuche, mich heute kurz zu fassen, weil ich nachher noch wegfahren muss. Aber das soll dem Wort jetzt keinen Abbruch bringen. Wir sind ja gut in der Zeit. Ich lese das nochmal vor aus Markus 12, Vers 29. Die Situation ist die, dass Jesus im Gespräch ist mit Sadduzäern. Und es geht um das Thema Auferstehung, weil die Sadduzäer glauben nicht an Auferstehung. Und Jesus spricht mit ihnen und die stellen ihm im Grunde eine Fangfrage. Aber er antwortet gut. Und dann steht hier, und einer der Schriftgelehrten kam zu ihm, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er erkannte, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das erste Gebot von allen? Jesus antwortete ihm, das erste von allen Geboten ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sagte zu ihm, richtig, Meister. Du hast der Wahrheit entsprechend geantwortet, denn es ist ein Gott und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und von ganzer Seele und mit aller Kraft und seine Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als ein Brandopfer, als alle Brandopfer und Opfer. Als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Da wagte es niemand mehr, ihn zu fragen. Soweit zur Textpassage. Und die Vergleichsstelle habe ich jetzt hier, also das gibt es noch im Lukas-Evangelium, wird noch darüber berichtet, und aber auch im Matthäus-Evangelium. Und da ist das so ein bisschen anders. Wenn man das hier so liest, dann denkt man so der Pharisäer, der war durchaus nicht kritisch gegenüber Jesus, sondern so der Mann, der redet gut, der hat gut geantwortet. Doch mal hören, so, was er sonst noch so zu sagen hat. Ne? Im Matthäus-Evangelium kommt es ein bisschen anders rüber. Da ist so der ganze Klang auch so dieser Passage etwas anders. Da fängt das an, als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte. Das hat eine ganz andere Qualität. So bei Markus steht, die haben gestritten und hier hat er, der Matthäus, der schreibt, ja, der hat ihnen das Maul gestopft. Da versammelten sie sich. Im Kapitel 22, ab Vers 34. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, versuchte ihn und sagte, ja, wir wissen ja nicht, wie der rüberkam, aber ich habe erstmal nur das Markus-Evangelium gelesen und habe gedacht, okay, dieser Pharisäer ist nicht so dieser Hau-drauf-Mentalität. Ne? Der hat sich so aus seiner Äußerung, das sehen wir ja, hat er sich eben als Gelehrter auch gefühlt. Ich weiß Bescheid, Jesus, und ich will mal hören, was du jetzt hier so verkündigst. So, das mal so kurz zu dieser Textpassage. Jesus, und das hatte ich letzte Woche gesagt, greift hier dieses Schuma Israel aus dem Alten Testament aus. Das Zentrum der Gebote und der Gesetze. Das sagt er auch im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 22, da setzt er auch hinterher. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Also alles das, was an Schriften maßgeblich war für die Juden damals, was die an Schriften hatten. Das war die Tora, die fünf Bücher Mose und dann eben die Propheten. Und dann die Psalmen gehörten auch noch mit dazu. Tanach oder so ähnlich heißt das insgesamt. So, und das waren die Schriften. Und Jesus sagt, alles, was die Schriften ausmacht, ist da drin, in diesem Gebot. Und der Pharisäer wusste das. Der Kern der Gebote Gottes, der Kern des offenbarten Willens Gottes, was er sagt, wie sollen wir leben, wie sollen wir mit ihm leben, vor ihm leben, miteinander leben, der Kern, höre Israel. Und diese Bibelstelle, die finden wir im fünften Buch Mose, im Wesentlichen Kapitel 6, aber im Kapitel 5 und im Kapitel 9 taucht das ähnlich auf. Da steht dann auch, höre Israel, Schuma Israel. Und ich kann das nochmal kurz eben skizzieren, das ist so eine Passage, wo Mose den Israeliten vor dem Einzug, dem endgültigen Einzug nach Kanaan, nochmal so Revue passieren lässt. Was ist alles gewesen mit diesem Volk? Was ist mit der Generation, die jetzt längst tot ist, die 40 Jahre durch die Wüste gewandert war und die Strafe Gottes empfangen hatte, der nämlich gesagt hatte, ihr müsst alle sterben, ihr kommt da nicht rein, weil ihr nicht an mich glaubt, letztendlich. Und das sagt Mose, den erzählt er dir nochmal. Von Anfang an schlüsselt er das nochmal auf, bis hin zur Gesetzgebung, den 10 Geboten. Und dann kommt er an diesen Punkt und sagt dann dieses, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und wenn wir... Also ich lege euch das mal ans Herz. Also ich bin gerade im Augenblick bei dieser Textpassage sowieso in meiner Jahresbibel lese und befasse mich damit. Aber wenn ihr das lest, was der Mose sagt, immer wieder kommen so Ausdrücke wie, höre, hört mir doch zu. Ich lese vielleicht nur mal so ein paar Auszüge hier. Er sagt, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst, dazu soll das hinführen, wenn du diese Gebote hörst und tust und danach lebst, sie ernst nimmst, dann sollst du gesegnet sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder und alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst, dafür hat Gott das gegeben. Höre Israel, das ist so wie, hör mir doch zu, ich habe dir was Gutes zu sagen, Mann, hör mir, du, geh nicht auf den falschen Weg. Dann kommen hier auch so Aussagen, du, tu es, damit es dir gut geht, damit du vermehrt werdest. Du sollst es dir zu Herzen nehmen. Du sollst es deinen Kindern einschärfen und davon reden. Und wenn du in deinem Hause sitzt und auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und aufstehst, dann sollst du dich mit diesem Wort befassen. Das ist wichtig. Es gibt nichts Wichtigeres. So kommt das für mich rüber. Ne? Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Mit dir tragen, immer drauf gucken, nicht auf die Uhr, sondern dieses Zeichen. Ja. Sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Ja, weiß ich nicht, ob er sich vorgestellt hat, da klebt man was hin oder was. Einmal, für mich bedeutet das mehr so, da zwischen den Augen, das Zentrum der Sinneswahrnehmung. Ne, unsere wesentliche Sinneswahrnehmung ist über die Augen und über die Ohren. Und da ist der Kopf, das Gehirn. Es soll dir ein Merkzeichen sein. Und du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben und an deine Tore. Manchmal sieht man alte Häuser, auch hier in Burg Steinfurt. Wenn du da an der großen Kirche bist, da ist gegenüber so ein altes Haus und da ist ein Bibelspruch dran. Die Leute haben das früher gemacht, die haben Bibelsprüche an die Türpfosten geschrieben. Und das ist augenfällig. Du kommst nach Hause und liest das Wort Gottes, wenn du nicht wegguckst. Ja, aber man kann ja auch abstumpfen. Ne? Aber das ist genau das, was Mose hier sagt. Nimm's dir zu Herzen. Das ist dieser Appell. Gott sagt hier, nehmt mich ernst, hört mir zu. Das ist wichtig. Gehorcht mir, folgt mir. Das steckt alles in diesem Wort Schma drin. Manche sagen auch Schama. Schma. Nicht nur einfach zuhören und wieder weggehen, naja, sondern zu Herzen nehmen. Das ist dieser Appell, den Gott ausspricht. Und wir werden gleich über den Inhalt sprechen, was Gott sagt. Erst diese Aufforderung, hör mir zu, hör mir zu. Und wenn ich das jetzt so, ich sagte letzte Woche, Jesus hat das übertragen, hat das verknüpft ins Neue Testament. Und wir haben das ja gerade gelesen, ne? So, das finden wir vielleicht nicht in dieser auffälligen Stärke im Neuen Testament, finden wir es aber auch. Wenn du dir im Matthäus-Evangelium die Bergpredigt ansiehst, ja, wie endet die? Das sind die Kapitel 5 bis 7. Da kommt Jesus und erzählt von diesem Gleichnis, wenn du dir ein Haus baust, auf Sand oder auf Felsen. Und er leitet das ein mit den Worten, warte mal, habe ich es mir aufgeschrieben. Wer meine Rede hört und tut, hört und tut, nicht nur dran vorübergehen, sondern hören und tun. Und später spricht er von den Schafen, die seine Stimme hören und ihm folgen und die ihn kennen. Das spricht für diese enge Herzensbeziehung. Ja, wenn ich jemandem folge, dann weiß ich, wer das ist. Da ist ein Vertrauen, da ist ein Verstehen, da ist eine Wahrnehmung von dem, was er will, und dann folge ich. Und ich habe das aufgenommen, was mir dieser Hirte zu sagen hat. Erinnert ihr euch an diese Predigt letztens mit der Schafherde? Ja, diese Schafherde, die den Hirten straight hinterher ist, ganz eng beieinander. Ich meine, hören. Hier, das steht im Griechischen, steht da einmal bei dieser ersten Bibelstelle, wo Jesus sagt, wer meine Rede hört und tut, da steht das griechische Wort akouo. Ja, und das hat so den Inhalt hören, horchen, auf etwas jemanden hören, verstehen, gehorchen. Das kommt alles in diesem Wort zusammen. Und wenn Jesus davon spricht, dass seine Schafe ihn hören, da ist das griechische Wort akoluteo. Das ist der gleiche Wortstamm. Und das heißt auch folgen, nachfolgen, gehorchen. Wenn ich bei diesem Bild bleibe mit der Schafherde, ne? Wenn ich nur sage, hören, einfach nur die Sinneswahrnehmung, ja, dann müsste dieses Bild so aussehen. Und die Schafe versammelten sich vor dem Hirten und hörten sich seine Rede an. Und als er geendet war, standen sie auf und gingen weg. Aber dieses Bild zeigt, und das ist das Bild von der Herde. Die Schafherde folgt. Sie kennt den Hirten. Sie hört ihn. Die Schafe werden seine Stimme hören. Hören. Höre, Israel. Nimm dir zu Herzen, was ich dir zu sagen habe. Und er hat zu sagen, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Damit startet er. Das ist der Fokus. Gott. Es gibt nur einen Gott. Im Alten Testament Da war das Problem. Ne? Die umliegenden Völker oder Stämme, wie sie alle hießen, Jebusiter, Amoriter und ich weiß nicht was, Edomiter und Moabiter und naja, viele. Und die hatten ihre Götzen. Und das war das Hauptmerk, wenn wir das im Alten Testament lesen. Du sollst dich nicht vor einem anderen Gott niederwerfen. Du sollst keine Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen und dich davor niederschmeißen aus Holz oder aus Stein oder sonst wie. Es gibt keinen Gott neben unserem Gott. Gott hat gesagt, ich bin der Einzige. Und meine, wir haben das mit Israel erlebt. Ne? Da war die Frage, wollt ihr in diesen Bund eintreten? Und das ganze Volk Israel sagte am Berg Sinai, ja, wir wollen mit einer Stimme. Und wir wollen dir folgen. Und kaum ging Mose dann weg auf den Berg für ein paar Tage, 40 Tage, um die Gesetze zu sammeln. Das Erste, was sie brachen, war dieses Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Das war das Erste, was sie brachen. Das ist nicht leicht. Und das war damals eine Versuchung. Und wenn du die Gesetze ansiehst, die damals, das war schon, wenn du, ich lese das aktuell, das war hart. Ja, keine Vermischung mit Menschen, die nicht in diesem Bund zu Gott standen, die nicht zum Volk der Juden gehörten. Es durften Leute hinzukommen, die den Glauben annahmen. Das war möglich. Aber dieses Verheiraten mit Frauen aus den Stämmen rundherum, tut das nicht, denn sie verführen euch zu ihrem Glauben, zu ihren Göttern. Und das ist auch alles passiert. Eindringlich sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Und im Neuen Testament finden wir diese Ansprache ja auch. Vielleicht auch nicht in dieser eindringlichen Art und Weise wieder, weil ich denke, damals die Juden, die wussten um diese Gesetze. Ja? Die wussten darum. Aber Jesus hebt das auf eine andere Ebene. Auch in der Bergpredigt. In Matthäus 6, Vers 24, da redet er davon, dass wir Gott dienen sollen und dass wir nicht Gott und anderen Dingen dienen können. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Der Mammon war ein Götze des Geldes, der Macht. Der begegnet uns heute. Vielleicht nicht mit diesem Begriff. Aber die Verführung, diesem Gott zu dienen, die ist gerade hier in unserer reichen Welt da, wo du in der Gefahr stehst, es zu deinen Herzensanliegen zu machen, nicht in erster Linie Gott zu folgen. Du möchtest das vielleicht, aber die Gefahr ist da, dass du einfach so dann sagst, und dann die Karriere und dann der Wohlstand. Und dann der Reichtum und ich weiß nicht was alles. Ja? Wo das, versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass Gott uns segnet, dass er uns auch diese Dinge gönnt. Ja? Aber ich habe Gott immer so verstanden, wenn ich reich bin, wenn es mir gut geht, dann gibt mir Gott auch, um zu geben. Ich habe letztens eine Andacht gelesen von, Mumsen. Hans-Peter Mumsen, ja, da hat er dann Gott, er hat so geschrieben in dieser Andacht, ich weiß gar nicht mehr, worum es genau ging, auf jeden Fall kam er auf diesen Punkt, Herr, warum ist das so, dass ich so reich bin und andere sind ärmer, wenn ich so in die Welt schaue, ne? So was Johann letztes Jahr berichtet hat aus Nepal, was die Geschwister dort tun, um Gott dienen zu können. Bis hin, dass sie sich verkaufen, ne? Du sagtest, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Bis hin zur Prostitution.
Nee, das war was anderes. Das war mit Thailand, aber da ging es um was noch anderes.
Ja, aber erschreckend, ne? Aber so die Leute haben ganz anderen Lebensstandard und ganz andere Nöte als wir. Und wir leben in diesem Wohlstand. Und der Hans-Peter Mumsen fragt Gott, warum bin ich denn so viel reicher als manch ein anderer? Und die Antwort, sagt er, kam prompt, damit du abgeben kannst. Weißt du, ich sag's mal so, wir sind manchmal Durchlauferhitzer. Ja, hast du Gott dein Geld hingelegt? Kannst du mit David sagen, alles, was ich habe, habe ich aus deiner Hand empfangen? Du gehst plockern, jeden Tag. Und du verdienst dein Geld und hast dann am 1. des Monats oder am 15. hast du dein Gehalt da. Oder du bist selbstständig und freust dich über jeden Auftrag. Du dankst Gott womöglich dafür. Aber hast du dein Geld Gott hingelegt? Hast du ihn mal gefragt, wie viel soll ich in das Reich Gottes geben, Herr? Bist du offen dafür, dass er dir antwortet? Ich sag dir, da habe ich eine fast fertige Predigt auf dem Tisch, weil mich das bewegt, weil ich glaube, ich soll darüber reden, übers Geben, übers Geld geben. Ja, auch in die Gemeinde. Das ist eine Botschaft. Gott sagt uns, dass wir damit auch umgehen müssen. Er gibt uns vieles. Ich habe erlebt, oder wir haben erlebt, dass wir immer wieder gesegnet wurden. Aber wir haben auch immer danach gesucht, offen zu sein. Vielleicht ist es uns nicht immer gelungen. Aber wir waren immer darauf danach aus, offen zu sein. Herr, möchtest du, dass ich was gebe? Und dann kommt dann die Situation, wo du plötzlich merkst, dass der Heilige Geist dich anspricht. Und dann kommt es auf deine Reaktion an. Verschließe ich mich? Sage ich, nee, ich wollte doch das und das anschaffen. Kann ich denn dann hingehen und sagen, ich vertraue auf Gott, dass er für mich sorgt? Ich sagte, wir haben Sachen erlebt, spannend und total toll zu erleben, dass du loslässt und Gott so übernatürlich führt es, dass du siehst, er gibt dir. Halleluja. Aber das ist ein Weg, das ist ein Schritt. Aber als erstes, und damit komme ich jetzt zurück zu meinem Thema, müssen wir vorsichtig sein. Die Versuchungen hier in dieser Welt sind da. Und wir erleben sie alle. Und ich möchte das einfach sagen, der Herr ist unser Gott alleine. Trachte nicht danach, der Macht, dem Reichtum zu dienen. Dem armen Jüngling, dem reichen Jüngling, sagte er, lass alles los. Und der drehte sich traurig um und ging weg, weil er reich war. Das ist die Gefahr, die uns in unserer Gesellschaft, hier in unserem westlichen, reichen Westen, droht. Die Gefahr ist da, dass wir uns verlieren in diesen Dingen. Und das ist bedeutsam für uns. Und wenn ich das Vaterunser sehe, dann hat das für mich auch so eine Note in diese Richtung. Es spricht von dieser Beziehung, von dieser ganz engen Beziehung. Ich bin ein gezeugtes Kind, durch den Geist gezeugt. Mein Vater ist im Himmel. Ich darf Vater zu ihm sagen. Ich habe das Recht dazu, das Anrecht, wie es im Johannesevangelium Kapitel 1 heißt, weil ich Jesus angenommen habe. Deswegen darf ich von Herzen das Vaterunser beten. Und wenn du dir das durchliest, dann kommen diese dein Worte. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Ja? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Dein Name werde geheiligt. Es geht um Gott. Es geht in diesem Gebet nicht so sehr um uns. Oft sind unsere Gebete ja mehr, Herr, gib mir, Herr, ich brauche, Herr, hilf mir. Will ich nicht schlecht machen. Gott sagt, ich helfe dir gerne. Ja, du hast nicht, weil du nicht bittest. Aber Jesus hat uns dieses Gebet gelehrt. Vater unser. Ja, das ist so diese Passage, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und dann geht es weiter, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, von allen deinen Kräften. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzer Kraft. Ja, sag mal, wie liebt man Gott? Wie liebt man Gott? Als du jung bekehrt warst, vielleicht hast du jetzt eine Vorstellung, weil du schon länger dabei bist, aber als du jung bekehrt warst, hat dich das nicht total herausgefordert? Oder hast du gesagt, wie soll ich denn Gott, ich kenne den doch gar nicht richtig. Wenn du jemanden lieben willst, dann musst du eine Beziehung haben. Und kann man denn Gott so lieben, so, vielleicht fängst du an, so, ne, dass du denkst, ja, wenn ich meine Heike liebe, ja, dann habe ich ja so meine Vorstellung, wie das alles aussehen soll. Ja? Kann ich denn Gott in so einer Liebe begegnen? Komm mal her, mein Schnucki. Ja, so, oder ist da ein erotischer Aspekt mit drin? Vielleicht ja ein freundschaftlicher Aspekt. Das ist diese Phileo-Liebe, ja, diese freundschaftliche Liebe. Aber doch nicht erotisch, nein, nein. Es gibt wohl dieses erotische Buch in der Bibel, aber da taucht, glaube ich, Gott nicht so auf. So, also das hat schon eine andere Qualität. Und ich finde das so entspannend, dass sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament der Mose und auch Jesus und auch die Apostel was vorschalten. Du kannst Gott nur lieben, wenn du seine Liebe erfahren hast. Und das ist so, warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken. 5. Buch Mose, Kapitel 4. Also kurz vorher, also auch in diesem Ganzen, da sagt Mose, er erzählt, ob denn das Volk das vorher schon mal so erlebt hat. Ob es irgendein Volk gibt, das erlebt hat, dass Gott in einer Wolke oder in einer Feuersäule kommt und zu einem Volk spricht. Gibt es irgendein Volk, dass das schon mal erlebt hat, dass sich Gott für dieses Volk interessiert und aus einem anderen Volk, nämlich Ägypten, herausrettet mit Zeichen und Wundern, mit machtvollen Taten? Gibt es irgendein Gott, gibt es irgendein Volk, das das erlebt hat? Dass diese Macht, diese Liebesbeweise dieses Gottes erlebt hat? Ich rette dich, ich versorge dich, ich habe dich im Blick. Ich hole dich da raus, ich will dein Gott sein, ich will in deiner Mitte leben. Hat je ein Volk das erlebt? Das fragt Mose. Also nicht mit meinen Worten jetzt, aber so, wenn du das liest, dann ist das die Botschaft. Und dann steht da im Kapitel 4, Vers 37, weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten herausgeführt, um vor dir her Völker zu vertreiben, größer und stärker als du, und dich hineinzubringen und dir ihr Land als Erbteil zu geben, wie es heute ist. So sollst du nun heute wissen und dir zu Herzen nehmen, dass der Herr Gott ist oben im Himmel und unten auf der Erde und sonst keiner. Sie hatten alle rundherum ihre Götter. Das haben die nicht erlebt. Das haben die nicht erlebt. Wo gibt es einen Gott? In welcher Religion? Wo Gott seinen Sohn schickt, der Fleisch wird, ein Mensch wird. Gott selbst wird Mensch und lebt unter uns. Wo gibt es solch einen Gott? In welcher Religion? Der jeden, der das haben will und daran glaubt, er rettet aus dem Tod und selbst die Strafe auf sich nimmt, den Tod trägt, erduldet, Fluch in sich aufnimmt, mit starker Hand befreit und den, der uns gefangen hält, die Sünde, den Teufel besiegt. Wo gibt es solch einen Gott? In welcher Religion? Findest du nicht. Das findest du bei den Christen. Das findest du bei Jesus Christus. Wir müssen begreifen, dass Gott uns liebt. Und ich finde das so schön, wenn du im Johannes, bei den Briefen von Johannes liest, im ersten Johannesbrief, der sagt das da so ganz deutlich. Kapitel 4. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen. Sie ist uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Damit wir durch ihn leben sollen. Wir haben es nicht verdient. Es ist Gottes Initiative, seine Liebe, die ihn drängt. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sollen auch wir einander lieben. Und später, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Lass das mal in deinem Herzen klingen. Liebst du ihn, weil du ergriffen hast, dass er dich liebt? Wir können viele Lieder singen, wir können viel lesen, wir können viel hören. Aber das ist das Herz. Hast du die Liebe Gottes ergriffen für dich? Hast du verstanden? Haben wir, ich muss mich da selber ja mit ein, haben wir verstanden, dass Gott uns liebt? Seine Liebe ist rein, vollkommen. Sie erträgt alles. Sie ist geduldig. Sie ist langmütig. Sie ist ohne Falsch. Gottes Liebe. Jesus hat sein Leben für dich und für mich gegeben. Ich habe letztens darüber gepredigt, dass wir gegründet sein müssen in der Liebe Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das so alle, wenn ihr das wollt, könnt ihr das sogar im Internet noch nachlesen. Also ich fand die Predigt nicht schlecht. Also würde ich empfehlen, mal zu hören. Aber nein, das sind so Basics. Wir müssen gegründet sein im Glauben, wir müssen gegründet sein in der Liebe und wir müssen gegründet sein im Reich Gottes. Und es gibt noch andere Dinge, wo man sagt, okay, da musst du auch einen festen Stand haben. Aber gegründet in der Liebe. Und ich hatte diese Geschichte erzählt von der Sünderin, die zu dem Pharisäer, zu dem Schriftgelehrten Simon kommt, als Jesus bei dem zu Tisch ist. Und die bricht in dieses Haus ein und wird auch nicht aufgehalten und sagt kein Wort. Und die liegen alle rundherum an diesem Tisch, so liegend, wie das damals so war, ne, abgestützt und haben gespeist. Und dann kommt die von hinten an Jesus rein und fängt an zu weinen und wäscht mit ihren Tränen seine Füße und trocknet sie mit den Haaren ab, weil kein Tuch da ist. Und dann hat sie dieses Alabasterfläschchen mit diesem Riechöl, mit diesem Salböl. Und sie salbt seine Füße. Und Jesus sagt, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben ist. Und der Simon hat es zuerst nicht geschnallt, weil er in seiner Selbstgerechtigkeit da saß. Diese Frau, es wird nicht berichtet, was, reagiert auf Jesus, weil sie die Liebe Gottes in Christus erlebt hat. Sie hat Vergebung empfangen für ihre Sünden. Und das hat ihr Herz tief betroffen gemacht. Ein Erkennen, eine große Dankbarkeit, eine Gegenliebe. Das ist ihre Reaktion. Wir können Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Danach dürfen und sollten wir uns ausstrecken. Und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist im dritten Buch Mose, die Bibelstelle, wo das dann steht, dass du nicht Rache üben sollst. Ja. Du sollst dich nicht rächen und gegen die Kinder deines Volkes keinen Zorn hegen. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Schön, ne? Aber doch so lebensfern. Wir hacken doch so gerne auf unseren Nächsten rum, wir sind ja nur Menschen. Da ist Misstrauen, da ist Verletztheit, da ist einfach, die Nase gefällt mir nicht. Oder ich kritisiere, oder alle die Dinge, die wir alle kennen, kann ich mich direkt mit anstellen. Ja? Du sollst dich nicht rächen. Du sollst deine Nächsten lieben. Und das greift hier Jesus auf. Und er sagt das nicht nur an dieser Stelle. Wenn du ins Johannesevangelium schaust, da taucht dreimal in kurzer Abfolge auf: ein neues Gebot gebe ich euch. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch. Ich schlage das mal auf. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Und da ist dieses Duale wieder drin. Wir empfangen die Liebe Gottes, die Liebe Jesu. Und so sollen wir den Nächsten lieben. So sollt ihr auch einander lieben. Und warum? Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wisst ihr, mir hat mal jemand vor etlichen Jahren gesagt, als ich hier bereit war, dann die Verantwortung zu übernehmen, kam jemand und sagte mir: Mann, was willst du eigentlich hier? Ihr seid doch überhaupt nicht attraktiv. Da kommt doch keiner. So, was willst du hier noch reißen? Du brauchst Hilfe, lass mich mal. Und das Gespräch ging dann weiter. Und ich bin Gott so dankbar, wenn ich jetzt so in die letzten, besonders die letzten 2 Jahre zurückschaue, dass dann so dieses Feedback manchmal kommt: Mann, ihr habt eine schöne Gemeinschaft. Ich erinnere mich an dieses Ehepaar, das hier Urlaub gemacht hat. Und die waren angetan und sagten: Mann, also wenn wir mal wieder hier sind, dann kommen wir gerne wieder vorbei. Und man kann euch auch gut als Adresse weitergeben. Und das war nicht nur ein Fall, es waren mehrere Fälle, wo einfach so gesagt wurde. Auch der Jewgeni sagte das letzte Woche, als ich mit ihm im Auto war, der war noch bei uns zum Mittagessen, der sagte: Ihr habt eine ganz tolle Gemeinschaft. So, wir stecken da drin, wir nehmen das manchmal gar nicht wahr, aber das ist ein Zeugnis. Und das ist mir so wertvoll, weil an unserer Gemeinschaft, an unserer Liebe untereinander Menschen erkennen, da ist was. Sie erkennen Gott dadurch, wenn das auch noch verbunden ist mit der richtigen Botschaft. Halleluja. Und das ist mir so wertvoll, das zu erhalten. Deswegen rede ich auch immer wieder darüber, Frieden und Einheit zu bewahren. Ein ganz kostbares Gut. Das ist nämlich die Grundlage dafür. Ja, und jetzt bin ich so ziemlich am Ende meiner Predigt. Aber eins möchte ich vorher, bevor ich ganz ende, noch sagen. So, das ist so, da kommt der Lehrer dann durch. So, ich grab mich ja manchmal dann in so Bibelstellen ein, ne? Und ich finde das so toll, was da so drin steckt. Dieses, was ich eingangs vorgelesen habe aus Markus 12, wo dieser Pharisäer, dieser Schriftgelehrte kommt und mit Jesus redet. Und da kommt so ein bisschen, na mal gucken, was du so zu sagen hast. Ich, der Lehrer, werde das mal beobachten. Und dann antwortet Jesus ihm mit diesem Doppelgebot und sagt ihm das. Und dann antwortet dieser Pharisäer: Richtig, Meister, du hast der Wahrheit entsprechend geantwortet. Denn es ist ein Gott und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und von ganzer Seele und mit aller Kraft und seine Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Opfer. Mehr als die Gesetzgebung, die Reinigungsvorschriften, alles das, was in diesen, in der Tora so drin ist. Ne? Und Jesus schaut ihn an und sagt sich: Der hat Verständnis, der ist verständig. Als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu dem Pharisäer: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Wisst ihr, was für eine Botschaft? Gesetze bringen es nicht. Dieser Pharisäer lebte, das ganze Leben war erfüllt, sag ich jetzt mal, von diesen 613 Geboten und Verboten, die es gab. Und dann gab es tausende von Satzungen, die im Laufe der Jahrhunderte dazugekommen sind. Und es galt es, erfüllt zu werden. Danach lebte man. Und ich sag dir mal, du hast einen Riesenwald und dann noch zu erkennen, wo ist denn jetzt der wichtige Baum da drin? So, das ist schon eine Leistung, dass dieser Pharisäer das so sagen kann. Ja, okay, ich bin voll mit dir auf einer Welle, Jesus, wenn du von diesem höchsten Gebot sprichst. Den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, das passiert ja nun auch, ne? Dass man sich darin verliert. Aber Jesus sagt ihm, du kannst das alles tun, aber du kommst nur nahe ran. Du schaffst es nicht. Und wenn du alle Gebote hältst, du schaffst es nicht. Du bist nicht fern vom Reich Gottes, weil du das Herz erkennst. Aber wenn du drin sein willst, musst du zu Jesus kommen, zu mir kommen. Er ist das Reich Gottes. Er ist der König. Er baut es auf. Und jeder, der da rein will, muss zu Jesus kommen. Du kannst nur nahe kommen aus eigener Kraft. Halleluja. Hallo Emily, was meinst du, sollen wir jetzt Kuchen essen? Ja, ne? Amen. Okay. Herr, ich danke dir dafür, dass du zu uns redest, Herr, und dass du dein Wort uns auch aufschließt und dass du es uns offenbar machst. Und ich finde es so wunderbar, Herr, dass du nicht so im Kommandoton sagst, hör mir zu, sondern dass du uns rufst. Und dass dein Rufen eindringlich ist, Herr. Und dass es dir darum geht, uns zu segnen, Herr. Uns mit Leben zu beschenken. Und ich danke dir, dass wir dich erkennen dürfen und dass wir an dich glauben dürfen, Jesus. Herr, schenke uns das allen, dass es tiefer wird. Herr, dass wir hören, was du sagst und es tun, Jesus. Segne uns bitte. Amen.